Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast am DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Ja, Hirn und Heinrich ist schnell erklärt. Ich bin Sabine Heinrich. Ich bin Journalistin, bin keine Wissenschaftlerin, aber dafür habe ich eben ja sozusagen die Hirne. Das sind sehr, sehr schlaue Menschen, die hier forschen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und wir sprechen über ja alle möglichen Formen der neurodegenerativen Erkrankungen, Parkinson, unlängst nochmal über Huntington, ALS. Und wir sprechen aber auch immer mal wieder darüber, ja, was können wir tun, um so lang wie möglich fit zu bleiben. Also, dass unser Hirn so lang wie möglich wirklich funktioniert. Die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Und da hilft unser Gast heute. Unsere Folge heißt mit Fasten zum Methusalem, Mythen und Rätsel über Ernährung und Altern. Und ich begrüße den Neurowissenschaftler und Forschungsgruppenleiter am Standort Bonn hier am DZNE. Das ist Dr. Dan Ehninger. Herzlich willkommen hier zu unserem Podcast.
Hallo Frau Heinrich.
Na, haben Sie schon mal reingehört?
Ja, ich habe schon mal reingehört und es hat mir auch sehr gut gefallen, wie letztlich die Themen allgemeinverständlich besprochen und bearbeitet werden, sodass auch Leute mitkommen, die deren täglich Brot das jetzt nicht unbedingt ist.
Ja, ich kann mir vorstellen, wenn Sie irgendwo auftauchen, wenn ich Sie frisch kennenlernen würde und ich wüsste, oh, dieser Mann beschäftigt sich mit Anti-Aging, da hätte ich, glaube ich, 15 Fragen. So, gucken Sie mal, was kann ich denn machen und wie viel Sport muss ich machen? Was muss ich alles nicht essen und was muss ich stattdessen trinken? Ist das so?
Ja, Altern ist natürlich ein Thema, was jeden berührt, wo jeder mit Erfahrungen hat und wo jeder auch sich zu einem bestimmten Punkt dann überlegt, vor allen Dingen, wenn man dann etwas älter wird, was man denn möglicherweise dagegen tun kann.
Ja, ich hoffe dann nicht zu spät, ne? Oder kommen die Gedanken meistens erst, wenn Sie sagen, na Freunde, die Messe ist eigentlich gelesen?
Naja, ich würde sagen, das ist möglicherweise oder so ein Stück weit ist es vielleicht nie zu spät. Da muss man dann schon irgendwie den Mut bewahren. Aber wirksamer ist es natürlich, wenn man früher eingreift. Das ist auch klar. Es liegt aber auch irgendwie in der Natur des Menschen, dass man in seiner vollen Jugend dann vielleicht nicht so sehr über solche Themen nachdenkt und die dann irgendwann später erst aktuell werden.
Was ist Altern überhaupt? Wann ist man alt?
Naja, Altern ist, damit beschreiben wir im Grunde genommen den natürlichen Prozess, der im Laufe der Zeit zu Veränderungen in Zellen, in Geweben und in Organen führt. Und das ist ein Prozess, der schleichend vonstatten geht, auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in verschiedenen Körpersystemen, wenn man sich verschiedene Dinge da eben anschaut. Wir versuchen Altern so zu begreifen, dass es die Veränderung ist, die zwischen dem jungen Erwachsenenzustand, wenn der Organismus voll ausgewachsen ist, und dem hohen Lebensalter stattfindet. Und auf die Weise können wir es auch messbar machen. Also dann schauen wir uns viele verschiedene Kenngrößen an und prüfen, inwieweit die sich altersabhängig verändern. Und wir versuchen, Altern eben auf diese Art und Weise messbar zu machen.
N-Größen? N kenne ich noch aus dem Studium.
Kenngrößen. Kenngrößen.
Kenngrößen, ja. Ach so. Ja. Ich meine auch, sowas hätte jetzt geklingelt aus
meinem Studium. Ich meine da so Dinge wie Muskelkraft, Knochendichte, Gedächtnisfunktionen und so weiter.
Wie messen Sie das?
Wir arbeiten viel in Tiermodellen und in Mausmodellen zum Beispiel sind da viele Tests sehr weit entwickelt. Da kann man die Knochendichte zum Beispiel mittels Computertomographie messen.
Wie, was, so eine Maus und meine Knochen? Das ist vergleichbar?
Ja, also vom Prinzip gibt es viele Ansätze, die in der klinischen Medizin Verwendung finden, haben entsprechende Pendants in der Tiermedizin, wenn man so will, und erlauben eben die Messung von entsprechenden Kenngrößen eben auch in Mäusen und nicht nur beim Menschen. Ein anderes Beispiel wäre Gedächtnisfunktionen. Da gibt es diverse Labyrinth-Tests, die man verwenden kann, um zu schauen, wie gut die Maus räumlich lernen kann. Und da wissen wir eben auch, dass das altersabhängig abnimmt, dass die Maus im Laufe ihres Lebens bei bestimmten Lern- und Gedächtnistests eben schlechter abschneidet als im jungen Lebensalter.
Also Sie bauen der Maus dann so einen Parcours, den sie an einem Tag noch echt locker läuft und irgendwann, so wie wir auch, so, wo muss ich eigentlich lang?
Das kann man sich so vorstellen wie ein Parcours. Und ist tatsächlich so, dass die Maus im höheren Lebensalter dann im Durchschnitt schlechter abschneidet und ihren Weg weniger gut findet Zusätzlich zu anderen Veränderungen, die natürlich auch noch dazu kommen, zum Beispiel, dass die Motorik insgesamt auch, also die Bewegungsfähigkeit insgesamt auch nicht mehr so gut ist wie bei jüngeren Tieren.
Ich fühle mich sehr angesprochen, Herr Ehninger. So ein bisschen schon.
Ja, ne? Also da gibt es gewisse Gemeinsamkeiten natürlich zwischen den Tiermodellen, die wir verwenden, und den Veränderungen, die wir selber erfahren.
Ich bringe Ihnen ein Zitat mit. Ich habe das bei Instagram gesehen, gepostet hat es Dr. Eckhard von Hirschhausen, der bekannte Fernseharzt. Der schrieb, es gibt bis heute nichts, was annähernd so kraftvoll auf die Verlängerung des eigenen Lebens wirkt wie nicht rauchen, bewegen, Gemüse, erwachsen werden und dabei Kind bleiben. Im ersten Moment dachte ich, hui, ganz schön streng. Und im zweiten Moment dachte ich, ah, nee, aber das sind ja Dinge, die wir selbst in der Hand haben. Ist
ja,
das so?
Ja, zumindest einigen von den Punkten, die Sie angesprochen haben, haben wir ja selbst in der Hand. Also wir entscheiden selber, ob wir rauchen oder ob wir es nicht tun. Wir entscheiden selber auch, wie wir uns ernähren wollen. Zumindest eine gewisse Kontrolle haben wir darüber. Wir entscheiden, wie viel wir uns bewegen oder wie viel wir uns nicht bewegen. Und ganz wichtig natürlich auch, wir entscheiden, ob wir zum Beispiel Gesundheitschecks bei unserem Hausarzt in Anspruch nehmen, auch zu Zeiten, wo wir uns eigentlich gesund fühlen und vielleicht meinen, dass wir die gar nicht brauchen oder ob wir das nicht tun. Und das ist deswegen wichtig, weil bestimmte Veränderungen, die eben wichtig sind für ein gesundes Altern, wir einfach so nicht unbedingt spüren würden, wenn wir jung sind.
Zum Beispiel
merken wir das nicht, wenn wir einen erhöhten Blutdruck haben. Das könnte der Hausarzt aber mit leichten Dingen messen. Wir würden es auch nicht unbedingt merken, wenn wir irgendwelche Fettstoffwechselstörungen haben oder vielleicht in Richtung eines Diabetes mellitus Typ 2 rutschen. Das ist aber mit Bluttests schnell gemessen und erledigt. Und dann wäre man in der Lage, eben relativ frühzeitig schon dagegen zu steuern. Und damit lassen sich sehr viele von den Erkrankungen, die man dann im höheren Lebensalter bekommt, hinauszögern oder so ein Stück weit vermeiden. Also da meine ich jetzt zum Beispiel häufige Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, all diese Dinge.
Die ja auch zu einer Demenz beitragen können, ne?
Also das genau. Also Veränderungen im Gefäßsystem spielen eine ganz wesentliche Rolle bei Hirnerkrankungen, die man im höheren Alter hat und tragen auch zu Demenzen mutmaßlich bei.
Sprechen wir über das Gemüse, denn Sie beschäftigen sich tatsächlich mit der richtigen Ernährung. Was ist denn die richtige Ernährung?
Naja, die richtige Ernährung, wir untersuchen das ja, den Aspekt, den wir hauptsächlich untersuchen, ist wie viel der Ernährung. Und das machen wir in Tiermodellen, die eigentlich im Grunde genommen, die Mäuse, die kriegen aus unserer Sicht eine relativ gesunde Diät. Die ist nämlich sehr arm an Fetten und sehr reich an Fasern. Was wir untersuchen, ist, welche Auswirkungen das hat, welche Menge an Kalorien die Maus zu sich nimmt. Und auch, welche Rolle das spielt, ob die Maus zwischendrin mal Fastenphasen einhält oder eben durchgängig futtern kann, wenn immer es ihr beliebt. Und das sind Faktoren, die Auswirkungen haben darauf, wie lange die Maus am Ende leben wird. Und wir haben gezeigt, dass das auch Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit hat, Krebserkrankungen im hohen Lebensalter zu entwickeln in der Maus. Und dazu muss man wissen, dass das bei Mäusen die Haupttodesursache ist. Also die meisten Mäuse versterben natürlicherweise im hohen Lebensalter an einer Form von Tumorerkrankung. Und das wird beeinflusst durch die Art und Weise, wie sich die Maus ernährt.
Ich möchte mal, auch wenn es natürlich Ihre Arbeit ist, Ihre Wissenschaft von der Maus weg, wenn Sie sagen, Fasten, da fällt mir sofort ein, dass viele Leute Heilfasten machen zwischendurch mal oder Intervallfasten ist ja total in, ne? 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen. Ist es das?
Also ich denke mal, ich würde es so zusammenfassen, dass man nicht die ein oder andere Form des Fastens notwendigerweise betreiben muss, aber dass es wichtig ist, dass man insgesamt eben darauf achtet, nicht zu viel zu sich zu nehmen und eben eine gewisse Ausgewogenheit in der Ernährung einzuhalten. Ich glaube, manche von den Vorstellungen, die es so allgemein vielleicht gibt, wie zum Beispiel eine Entschlackung durch Heilfasten oder sowas, jetzt nicht unbedingt gut wissenschaftlich belegt sind. Beim Menschen fehlen auch gerade, was sozusagen den langfristigen Horizont angeht, oftmals wirklich noch belastbare Daten, welche Auswirkungen das tatsächlich hat, weil es natürlich schwierig ist, solche Untersuchungen durchzuführen. Deswegen haben wir viele von den Erkenntnissen, die, was gerade die langfristigen Gesundheitsaspekte ausgeht, tatsächlich in Tiermodellen gewonnen. Und deswegen sind die dafür auch so wertvoll, weil es eben einfach gewisse Hemmnisse gibt, bestimmte Studien, vor allen Dingen jetzt hier langfristiger Natur und wirklich von der Art und Weise mit einem guten wissenschaftlichen Design, also sprich, dass die Kontrollgruppe und die behandelte Gruppe wirklich gleich ist und sich nicht unterscheidet, außer in Bezug auf das Fasten. Das sicherzustellen ist im Menschen eben deutlich schwerer, als es im Tierversuch der Fall ist.
Was passiert denn im Körper beim Fasten?
Ja, da gehe ich mal auf drei Aspekte ein. Mhm. Der eine Punkt ist, das kommt zu einer Stoffwechselumstellung. Da der Körper keine Energieträger mehr aus der Nahrung zur Verfügung hat, muss er auf körpereigene Reserven zurückgreifen. Am Anfang sind das Glukosespeicher, also in Form von Glykogen in Muskel und Leber eingespeicherte Energieträger, die mobilisiert werden. Die sind aber relativ schnell verbraucht. Dann greift der Körper eben auf Energieträger zurück, die im Fettgewebe eingespeichert sind. Da ist der Brennstoff, sind dann Fettsäuren, die teilweise auch in Ketonkörper umgewandelt werden, um das Gehirn mit Energieträgern zu versorgen. Das wäre der wesentliche Aspekt der Stoffwechselumstellung. Ein anderer Punkt betrifft den Hormonhaushalt. Hier kommt es zum Beispiel zu einem Absinken der Insulinspiegel. Und das hat deswegen eine wichtige Wirkung, weil Zellen, wenn sie eine Weile kein Insulin gesehen haben, werden sie viel empfänglicher für die Stimulation durch Insulin, wenn später wieder Nahrung zugeführt wird, und können damit effektiver Blutzucker in die Zellen aufnehmen und aus dem Blut entfernen. Und damit hat man dann weniger starke Blutzuckerspitzen, wenn man mal Zucker zu sich genommen hat, als wenn die Zellen eben unempfindlich sind gegen das Insulin. Das ist auch ein ganz wesentlicher positiver Faktor eigentlich von so Fastenphasen, die man dann zwischendrin mal hat. Der dritte Punkt wäre, dass der Organismus natürlich, wenn Energieträger begrenzt zur Verfügung stehen, priorisieren muss, wie er die verfügbaren Energieträger einsetzt. Und das macht er, indem bestimmte Prozesse gedrosselt und runtergefahren werden, die nicht unbedingt überlebenswichtig sind. Zum Beispiel Wachstum kann man ja mal eine Weile einstellen. Dann eben stattdessen die Energieträger für die Prozesse einsetzen, die wirklich vital sind für das Überleben von Zellen, Geweben und des Gesamtorganismus.
Jetzt ist Fasten natürlich auch etwas, wofür man viel Disziplin braucht.
Ja.
Es geht auch einfacher, denke ich, oft, wenn ich so durch die Drogerie gehe. Da gibt es ja so ein ganzes Regal mit Dragees und anderen Präparaten. Und Anti-Aging ist, glaube ich, auch so ein Versprechen, was gerne mal auf so einem Karton gedruckt wird. Was halten Sie denn davon?
Ja, ich denke natürlich, dass da ein gesundes Maß an Skepsis angebracht ist, vor allen Dingen, wenn einem die Ankündigungen etwas übertrieben vorkommen. Es ist wichtig, glaube ich, zu wissen, dass die Arzneimittelzulassung zum Beispiel deutlich strenger reguliert ist, was den Nachweis angeht der Wirksamkeit und der Sicherheit von Substanzen, als das jetzt bei der Zulassung von Nahrungsergänzungsmitteln oder beispielsweise auch Kosmetika der Fall ist. Insofern muss man sich da wirklich den Einzelfall genau anschauen. Das andere ist, glaube ich, auch die Begrifflichkeit Anti-Aging. Da muss man sich auch so ein Stück weit, das ist ja sehr schwammig, da muss man sich so ein Stück weit klar machen, was damit eigentlich gemeint ist. Man kann ja gewissermaßen als Anti-Aging begreifen, zum Beispiel einen Rollator zu verwenden, weil das ja gewissermaßen ein Handicap, was man im Alter hat, abfedert. Ne? Man kann auch beispielsweise sagen, dass die Graufärbung von Haaren anti-aging-mäßig behandelt wird durch eine Tönung. Das ist aber natürlich nicht wirklich nachhaltig und ist quasi im Grunde mehr ein Kaschieren von den Problemen und nicht die Probleme an der Wurzel anpacken. Das, was wir als Forscher gerne darunter verstehen wollen, ist, dass man tatsächlich den zugrunde liegenden Prozess versteht. Also warum bekomme ich graue Haare? Antwort wäre, ich verliere Pigmentzellen in der Haarwurzel. Und dass wir tatsächlich verstehen, welche Prozesse liegen dieser Veränderungen zugrunde und wie werden die gesteuert und reguliert. Und wenn natürlich Anti-Aging auf eine Packung gedruckt wird, dann ist das natürlich, suggeriert das vielleicht ein Versprechen in die Richtung, dass es ein nachhaltiger Effekt auf das Altern ist. Das ist aber so in der Regel wissenschaftlich nicht belegt.
Jetzt geht es Ihnen natürlich in Ihrer Forschung weniger um einen Lifestyle Anti-Aging, sondern es geht wirklich darum, möglichst lang gesund zu bleiben und das Hirn möglichst lang auf Trab zu halten. Deswegen möchte ich da an der Stelle nochmal nachfragen, was hat denn jetzt Ernährung grundsätzlich mit dem Altern und mit all dem zu tun?
Ja, Ernährung hat natürlich klare Auswirkungen auf bestimmte altersabhängige Erkrankungen und Veränderungen. Ich meine, wir hatten ja Ernährung beispielsweise schon als Faktor angesprochen für das Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln.
Diabetes und all das.
Genau, oder eine Stoffwechselstörung zu entwickeln. Und diese Veränderungen führen dann natürlich wiederum zu Auswirkungen auf andere Gewebe und Organsysteme, zum Beispiel das Gehirn, darüber, dass es zu Durchblutungsstörungen kommt oder auch die Stoffwechselauswirkungen selbst. Also es ist schon klar, dass es Bezüge gibt zwischen der Ernährung und verschiedenen altersabhängigen Veränderungen. Was uns im Speziellen oft auch interessiert hat noch, ist, ob es Hinweise darauf gibt, dass tatsächlich der Alterungsprozess breiter verlangsamt ist, möglicherweise durch Fasten, durch eine verminderte Kalorienzufuhr. Und das ist nämlich eine Vorstellung, die in der auch in der biomedizinischen Literatur, die sich mit dem Altern beschäftigt, durchaus viel Resonanz findet, dass tatsächlich Alterungsprozesse generell gewissermaßen verlangsamt werden, wenn ein Organismus weniger Kalorien zu sich nimmt.
Haben Sie schon erste Ergebnisse?
Ja, wir haben dazu Studien durchgeführt, die stützen allerdings diese These nicht so sehr, dass das Altern an sich verlangsamt ist. Mhm. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns sehr viele hunderte von verschiedenen Kenngrößen in verschiedenen Geweben und Organsystemen angeschaut, haben die zwischen jungen und alten Tieren verglichen, um herauszufinden, welche von denen gute Altersmarker gewisserweise sind, und haben dann getestet, inwieweit deren Auftreten verlangsamt ist durch Fasten. Was wir gefunden haben, ist, dass diese Veränderungen in den allermeisten Fällen tatsächlich nicht verlangsamt sind, dass aber, wie erwartet, die Tiere tatsächlich länger leben. Und wir vermuten, dass diese Lebensverlängerung letztlich zustande kommt durch eine Unterdrückung der Tumorentwicklung, was ja, wie gesagt, die Haupttodesursache in diesem Modell ist.
Dr. Ehninger, jetzt machen Sie das ja schon eine ganze Zeit, ne?
Ja.
Hat das eigentlich auch Ihr Leben beeinflusst? Haben Sie auch schon mal gefastet? Achten Sie jetzt zum Beispiel noch mal ganz anders auf sich, als Sie das vielleicht zu Beginn Ihres Studiums gemacht haben?
Naja, ich würde sagen, dass ich persönlich auch sehr, wie Sie das von Herrn von Hirschhausen schon erwähnt hatten, letztlich auf die kardiovaskuläre Prävention achte, also darauf achte, dass ich Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiken minimiere, soweit das geht. Also eben nicht rauchen, regelmäßig Sport, auf eine ausgewogene Ernährung achten und eben, dass auch die entsprechenden Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden. Und ich meine, auch bei mir trifft es zu, denke ich, wie das häufig der Fall ist, dass man da in der Jugend vielleicht ein bisschen weniger drauf achtet, als wenn man dann etwas älter wird.
Aber da konnte der Körper das auch gut ab, ne? Oder würden Sie sagen, nee, fangt früh an damit?
Nee, ich würde sagen, man merkt es halt natürlich nicht so. Das braucht natürlich eine Zeit, bis sich da gewisse negative Auswirkungen entwickeln. Und das ist nicht so, dass der Körper das in dem Sinne ab kann. Aber es ist halt einfach so, dass die Wirkung verzögert auftritt und man das deswegen erst später merkt.
Ich hatte so gehofft, dass Sie jetzt sagen würden, Frau Heinrich, das ist überhaupt nicht schlimm, dass Sie so viel gefeiert haben früher.
Ja, ich glaube, das wäre schön, das so zu sehen, aber ja. Ich glaube, die Realität ist leider eine andere.
Ja, ich fürchte es auch, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, inwiefern wird das in der Gesellschaft gesehen, dieses Verzichten für die Gesundheit, und dass es am Ende nicht ein Verzicht ist, sondern ein Gewinn. Würden Sie sich als Wissenschaftler da mehr Aufmerksamkeit wünschen?
Ja, also ich glaube generell, dass sozusagen vorbeugende Medizin eigentlich sehr wichtig wäre für unser Gesundheitswesen und eigentlich noch nicht den Stellenwert hat, den es haben könnte. Und da gehört natürlich zum einen ein gewisses allgemeines Bewusstsein dazu, aber es gehören eigentlich auch die Strukturen im Gesundheitswesen dazu, die Leute zum Beispiel dazu animieren, entsprechende Vorsorgemaßnahmen regelmäßig in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, dass man hier tatsächlich viel Wirksames tun könnte.
Herr Ehninger, wir sprechen ja hier oft über diese Themen und es ist so, dass die allermeisten Menschen, die an einer neurodegenerativen Erkrankung wie einer Demenz erkranken, einfach ältere Menschen sind. Ne? Also die Jüngeren, das sind ja eher die wenigeren. Was wissen wir denn überhaupt über den Zusammenhang von Demenz und Altern?
Ja, das ist richtig, dass das Altern eigentlich sogar der wesentliche Risikofaktor ist für das Auftreten vieler Demenzerkrankungen, noch vieler neurodegenerativer Erkrankungen. Das ist ein aktives Forschungsfeld, wo sich viel entwickelt, viel auch nicht verstanden ist. Aber einige Punkte kennen wir, die möglicherweise eine Rolle spielen. Wir hatten ja schon erwähnt, dass zum Beispiel Veränderungen im Herz-Kreislauf-System altersabhängig auftreten. Und Durchblutungsveränderungen des Gehirns können natürlich auch Auswirkungen auf die Hirnfunktion und Hirnstruktur haben und die Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen begünstigen. Das wäre eine Komponente. Wir wissen auch, dass es altersabhängig zu einer verstärkten Ablagerung von Eiweißen im Gehirn kommt. Ein weiterer Risikofaktor für das Auftreten von Demenzen. Wir wissen auch, dass es altersabhängig zu entzündlichen Veränderungen in verschiedenen Geweben kommt, einschließlich des Gehirns. Das gilt auch als Risikofaktor für neurodegenerative Erkrankungen. Ein weiterer Punkt wären zum Beispiel die sogenannten seneszenten Zellen, also Zellen, die im Grunde genommen beschädigt sind, aber vom Körper nicht abgeräumt werden, sondern in Geweben bleiben und so einen toxischen Cocktail aus verschiedenen Faktoren in ihre Umgebung absondern und darüber schädliche Auswirkungen auf ihre Gewebeumgebung haben können. Die treten altersabhängig auch verstärkt in verschiedenen Geweben einschließlich des Gehirns auf und könnten möglicherweise hier auch einen Beitrag leisten. Aber wie gesagt, das ist multifaktoriell in den meisten Fällen. Und was der Einzelbeitrag von bestimmten Veränderungen ist, ist so noch nicht komplett verstanden.
Ich würde vorschlagen, wir schaffen das Altern ab, oder? Forever young, der ewige Traum.
Ja, klar. Also es gibt tatsächlich Leute, die das sich auf die Fahne geschrieben haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine realistische Perspektive ist.
Nee.
Aber ich denke, der Punkt, den man machen sollte, ist auf jeden Fall, dass im Grunde genommen ein Großteil unseres Gesundheitswesens und der Medizin, die wir heute haben, beschäftigt sich ja im Grunde genommen mit Erkrankungen, die auf dem Nährboden eines gealterten Organismus entstehen, wo wirklich Altern der wesentliche Risikofaktor ist. Und es ist plausibel davon auszugehen, dass wenn es Altern nicht gäbe, es diese Erkrankungen auch nicht gäbe oder zumindest nicht in dieser Form. Insofern finde ich, macht es natürlich schon Sinn, unter Präventionsgesichtspunkten und Behandlungsgesichtspunkten die Biologie des Alterns besser zu verstehen, weil wir dann auch natürlich Einblicke bekommen können in wesentliche Erkrankungsmechanismen für altersabhängige Erkrankungen. Und das ist auch das, was mich im Grunde genommen motiviert, meine Arbeit zu tun.
Sie sehen wahnsinnig jung aus, Herr Ehninger. Wieso beschäftigen Sie sich mit dem Altern? Sie sind Neurowissenschaftler, es gibt so viele schöne andere Themen.
Wie gesagt, für mich, ich bin ja Mediziner, ich komme aus der Medizin und für mich hat
was
sich...
Was genau?
Also was? Ja, ich bin Neurologie in die Richtung, aber ich bin dann nach dem Medizinstudium eigentlich direkt in die Grundlagenforschung gegangen, in ein neurobiologisches Labor, was sich eben mit Lern- und Gedächtnis auseinandersetzt. Und mein Interesse für dieses Thema kommt eigentlich daher, dass ich überzeugt bin, dass das wirklich ein zentraler Dreh- und Angelpunkt ist für sehr viele Erkrankungen, mit denen sich unser Gesundheitssystem beschäftigt. Und deswegen dachte ich, dass das ein zentraler Knotenpunkt ist, an dem anzusetzen, sich möglicherweise lohnen könnte.
Ist das nicht wahnsinnig langweilig, die ganze Zeit im Labor mit den Tieren und so, mit den Tabellen?
Nee, also vielleicht habe ich auch ein Faible dafür, aber ich mache das eigentlich sehr gerne. Und was ich toll finde, sind diese Momente, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man einen Vorgang besser verstanden hat, dass man interessante neue Fragen hat, die man dann bearbeiten kann. Ich bin auch sehr, analysiere auch sehr gerne Daten, auch komplexe Daten und freue mich, wenn ich da Muster drin finden kann oder die strukturieren kann. Und da leben wir eigentlich auch in einer spannenden Zeit, weil die Möglichkeit, Daten in großer Menge zu erheben, auch deutlich zugenommen hat durch verbesserte Techniken und auch die Analysemethoden da Schritt gehalten haben mit Stichpunkt maschinelles Lernen und so weiter, sodass es heutzutage wirklich ganz andere Möglichkeiten gibt, bei so auch komplizierten Prozessen Fortschritte zu machen, als es in der Vergangenheit war. Also dass wir nicht nur uns zwei Variablen anschauen, ich verändere die eine und gucke, wie die andere sich verändert, sondern dass wir wirklich in der Lage sind, so systembiologisch viele, viele Prozesse auf einmal zu erfassen und da versuchen, im Gesamtsystem Muster zu erkennen. Das scheint insgesamt passender zu sein für komplexe Systeme, wie unser Körper es beispielsweise einer ist.
Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch an Dr. Dan Ehninger. Er ist Neurowissenschaftler und Forschungsgruppenleiter am DZE-NE-Standort in Bonn. Und Herr Ehninger, die Botschaft ist angekommen, weniger essen und mehr zu Check-ups gehen. Richtig?
Ja, richtig.
Ja, richtig.
Super.
So, dann alles Gute weiterhin für Ihre Forschung.
Vielen Dank. Und vielen Dank für das Gespräch.
Mehr Folgen von Hirn und Heinrich gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt und Informationen zu der Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch auf der Homepage vom DZNE. Bis bald.